Ich würde gerne vor der Predigt auch noch einmal mit uns beten. Ja, großer Gott, wir kommen zu dir und bitten als deine Kinder, als deine Gemeinde, dass du auch jetzt die Predigt segnest, dass du das segnest, was wir in deinem Wort ja, über dich lesen, von dir lesen, dass du das dadurch wirkst in unserem Leben, dass du selbst sprichst, dass du ja, meine Worte, das, was ankommt, auch bei mir selbst und bei uns allen, dass es ja, unter deinem Segen steht, dass du darin wirkst und dass du dieses Wunder tust, dich zu verherrlichen und unser Leben ja, dir immer ähnlicher werden zu lassen und du da Heiligkeit reinbringst, du Schönheit reinbringst und du uns segnest ja, mit allem, was du bereithältst. Bitte ja, hilf dazu, gib Kraft und auch Konzentration. Amen. Und wir hatten jetzt bisher so ein bisschen okay, Muttertag, Vatertag, Familie sein, das also auch irgendwie mit Gott, mit der Beziehung zu ihm oder auch die Beziehung innerhalb der Dreieinigkeit. Und wir wollen heute in dieser Predigt auch weitermachen in der Predigtreihe über den Menschen. Was ist der Mensch? Weil auch da dieses Thema, was ich ein bisschen angeschnitten habe schon, eben auch ein Thema ist, das eigentlich für heute sehr passend ist und auch gut zu dem passt, wo wir gerade unterwegs sind. Menschsein geht immer nur als Mann oder Frau und Menschsein geht immer nur in Gemeinschaft. Ein neuer Mensch kann nur durch diese Verbindung Mann-Frau entstehen. Jeder Mensch hat einen biologischen Vater und eine biologische Mutter. Und trotzdem ist die wichtigste Beziehung eine andere. Die Beziehung zu Gott, unserem himmlischen Vater, unserem Schöpfer. Und wir hatten letzten Sonntag über die Gemeinde als erneuerte Gemeinschaftsform geredet. Gott bringt da wieder seine Schöpfungsabsicht für unser Zusammenleben zum Vorschein. Und heute wollen wir auf eine weitere Gemeinschaftsform schauen, die auch von Anfang an von Gott gewollt war. Und es ist so wichtig, darüber nachzudenken und das für uns alle, weil es mit jedem zu tun hat, nämlich Ehe und Familie, die engste Form der Gemeinschaft. Und man kann sich fragen, Ehe, ist das nur was für Verheiratete? Und Ehe hat aber eben ganz viel mit Familie zu tun und auch mit Gemeinde. Und das merken wir schon, wenn wir die Frage beantworten wollen, was ist für Gott denn die wahre Familie? Ist die wahre Familie die Gemeinde oder die leibliche Familie? Und damit starten wir mit einem ersten Punkt, die wahre Familie. Es gibt eine Situation bei Jesus. Er hat vor vielen Leuten eine Rede gehalten in einem Haus. Und dann heißt es in Matthäus 12, ab Vers 46, als er aber noch zu den Volksmengen redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und suchten ihn zu sprechen. Und es sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich zu sprechen. Also seine Mutter und seine Brüder wollen mit ihm reden, konnten sie nicht. Er war belagert. Und sie konnten sich vielleicht auch nicht durchquetschen oder dachten, okay, wir als seine Familienmitglieder haben auf jeden Fall eher das Recht, mit ihm zu reden als die anderen. Jesus soll rauskommen oder dafür sorgen, dass wir zu ihm kommen können. Was macht Jesus? Vers 48. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Damit hatte es sich erledigt. Die um mich herum, die auf mich hören und Gottes Willen tun, die gehören zu mir. Das ist meine Familie, Gottes Familie. Also von wem redet er? Er redet von seinen Jüngern, die auf ihn hören, die ihm folgen, die Jünger, aus denen sich später die Gemeinde bildet. Die Gemeinde, das ist die Familie Gottes, die Kinder Gottes. Wir hatten letzten Sonntag andere Bilder für die Gemeinde. Das Bild des Leibes und des Tempels. Aber eigentlich ist das häufigste Bild für Gemeinde im Neuen Testament das Bild der Familie. Paulus spricht ständig von seinen Brüdern und Schwestern, von Familie. Familie ist mit die beste Beschreibung für das, was Gemeinde ist. Und da sagt Jesus, das zählt mehr als leibliche Verwandtschaft. Das zieht er selbst seinen eigenen Brüdern und seiner eigenen Mutter vor. Stellt er die leibliche Familie damit zurück? Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Es sieht so aus, ja. Und es fühlt sich wahrscheinlich auch für Maria und die Brüder wahrscheinlich so an. Aber nur weil Jesus eine neue Familie den leiblichen Familienverhältnissen vorzieht, heißt das nicht, dass er die anderen dann auch zurückstellt. Denn erstens können sie auch der neuen Familie da dazugehören, wenn sie den Willen des Vaters tun. Und zweitens, glaube ich, hebt Jesus die leibliche Familie eben nicht auf oder untergräbt deren Stellung und Bedeutung, die Gott ihr gibt. An keiner Stelle. Weil das ist seit der Schöpfung und im ganzen Alten Testament klar. Gott liebt Familie. Familie ist ein enges Band. Familie sein ist Teil unseres Menschseins. Und das hebt Jesus nie auf oder stellt das irgendwie zurück. An vielen Stellen bestätigt er das, was das Alte Testament zur Familie sagt. Was er sagt, ist nur, es gibt etwas, das noch wichtiger ist. Und wir sehen auch im Rest des Neuen Testaments, dass Jesus die leibliche Familie nicht aufgehoben hat. Es gibt da immer wieder Anweisungen, wie man sich in der Ehe, wie man sich in der Familie verhalten soll, an vielen Stellen. Bei einem Abschnitt wird eben auch sehr deutlich, dass leibliche Verwandtschaftsverhältnisse absolut wichtig sind. Da schreibt Paulus an seinen Mitarbeiter und an seinen Schüler Timotheus, wie sie als Gemeinde die Witwen versorgen sollen. Also in der Antike, wenn da eine Frau den eigenen Mann verloren hat, konnte das ein wirtschaftlicher Zusammenbruch für sie sein. Und da sagt Paulus, wenn das bei euch passiert, dann kümmert euch um die Witwe und versorgt sie. Aber es gibt eine Ausnahme. Also kümmert euch um die Witwen als Gemeinde. Dann 1. Timotheus 5, Vers 4. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, dem eigenen Haus gegenüber gottesfürchtig zu sein und Empfangenes den Eltern zu vergelten. Denn dies ist angenehm vor Gott. Und etwas später in Vers 8. Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Also die Angehörigen sollen sich zuerst kümmern. Das gehört zu ihrem christlichen Glauben. Wenn sie das nicht tun, dann haben sie den Glauben verleugnet. Dann haben sie nicht so gelebt, wie sie sich als Jesu Nachfolger verhalten sollen. Also die leibliche Familie wird nicht aufgehoben oder der Gemeinde hinten angestellt. Wir können auch an die Pharisäer denken. Die haben das nämlich ganz geschickt gemacht. Auch die wussten, Gott hat geboten, ehre Vater und Mutter, was eben auch heißt, versorgt sie im Alter. Und dann haben sie aber einfach zu ihrem Besitz gesagt, ich gelobe, dass ich das Gott gebe. Und das haben sie aber nie gemacht. Aber das Gelübde stand die ganze Zeit noch aus. Deshalb konnten sie es den Eltern auch nicht geben. Es soll ja Gott bekommen. Jesus hat sie dafür hart kritisiert. Ihr tut nicht, was Gott will. Es sieht fromm aus, alles für Gott. Aber ihr tut mit dem Geld und mit dem Besitz nicht das, wo Gott klar gesagt hat, da gebt es hin. Das heißt, wir sehen, letztlich ist es beides. Die Gemeinde ist die wahre Familie Gottes. aber das ersetzt kein bisschen die leibliche Familie. Jesus stellt uns als seine Nachfolger in diese Spannung hinein. In beidem sollen wir Verantwortung übernehmen. Und dann profitiert jede Gemeinde davon, wenn sie gute und gesunde Familien in ihren Reihen hat. Auch für die, die keine Familie haben oder weniger Familie haben. Die Gemeinde soll eine Gemeinschaft sein, die Ehe und Familie wertschätzt, wo aber gleichzeitig die, die keine Ehe und Familie haben, genauso dazugehören können und nicht außen vor gelassen werden. Eine Gemeinschaft, wo alle wissen und versuchen es zu leben, die eigentliche Familie sind wir als Gemeinde. Und das aber ohne, dass man den Wert der leiblichen Familie vernachlässigt, wie die Pharisäer. Indem man zum Beispiel für alle aus der Gemeinde Zeit hat, aber nicht für die eigenen Kinder. Oder man meint, alles Geld muss einen direkten Nutzen haben, einen direkten Nutzen bringen. Und man meint, seiner Frau nicht auch mal eine Freude damit machen zu können. Weil ich glaube, in unserer Zeit und Kultur ist eher nicht das Problem, dass man scheinbar um Gottes Willen die leibliche Familie vernachlässigt. Ich glaube, das ist bei uns eher nicht das Problem. Es gibt diese Gefahr bei Einzelnen, tendenziell denke ich bei Leuten, die viel Verantwortung in Gemeinde haben. Es gibt diese Gefahr bei einzelnen Frömmigkeitstraditionen. Und die Gefahr ist dabei ja nicht, dass zu viel für Gott gegeben wird, sondern dass verkehrt gegeben wird. Eben nicht so, wie er es möchte. Er letztlich als Götze missbraucht wird, man ihm scheinbar alles gibt, man es ihm aber nur gibt, um aus familiären Pflichten raus zu sein. Und man dabei aber für sich selbst Selbstbewusstsein oder Anerkennung aus dem zieht, was man meint hinzugeben. Ich glaube, bei uns ist eher das Problem, dass wir doch auch die leibliche Familie zu wichtig nehmen und wir uns zu wenig in die Familie Gottes, in die Gemeinde investieren, wo alle dazugehören können. Aber wie gesagt, das ist eine Spannung, in der wir stehen, eine Spannung, wo wir auf dem Weg sind, gemeinsam, voneinander, miteinander, vor allem von Gott lernen können. Eine Spannung, wo wir das eine tun, das andere nicht lassen sollen und immer, immer aus der Gnade Gottes leben. Lass uns beten, dass er uns dabei hilft, beides hochzuhalten, beides wertzuschätzen, beides mit Gottes Willen zu leben. Die Gemeinde ist die wahre Familie Gottes, aber das ersetzt kein bisschen die leibliche Familie. Das war unser erster Punkt. Und von da aus schauen wir jetzt, was ist mit Ehe? Ehe ist ja nochmal die engste Verbindung der Familie. Ehe begründet ja überhaupt auch erst Familie. Jedes Ehepaar ist sozusagen eine neue Familie und die kleinstmögliche Form der Familie. Ich glaube, auch das ist für jeden wichtig zu hören, sich darüber Gedanken zu machen. Letzten Sonntag hatten wir uns Teile aus Epheser 1 bis 4 angeschaut. Und wenn wir da jetzt weiterlesen würden, was Paulus den Ephesern schreibt, würden wir auch genau dazu kommen, zu Ehe und zu Familie. Und da nennt Paulus die Ehe ein Geheimnis. Die Ehe ist ein Geheimnis. Deshalb unser zweiter Punkt, das Geheimnis der Ehe. Und da zitiert Paulus den Schöpfungsbericht in Epheser 5, Vers 31. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Also dieser Satz, dieser erste Satz, Vers 31, deswegen wird ein Mensch, und in 1. Mose steht Mann, deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieser Satz steht ganz am Anfang und ganz wichtig bei der Schöpfung. Gott erschafft Adam und er schafft Eva. Er führt Eva zu Adam. Und Adam freut sich riesig. Und dann kommt dieser Satz. Gott gründet hier die Institution Ehe. Er sagt so, das ist die grundlegendste Form der menschlichen Gemeinschaft. Und er gibt dieser Institution Ehe vier Elemente mit, die immer da sein müssen, sonst ist es keine Ehe. Die vier Elemente sind: Das erste, eine Ehe ist eine öffentlich-rechtliche Sache. Zweitens, eine Ehe ist auf ein Leben lang angelegt. Drittens, zu einer Ehe gehören ein Mann und eine Frau. Und viertens, in einer Ehe existiert exklusive Sexualität. Wo sehen wir diese vier Dinge? Wie gehen sie nacheinander durch? Das erste, die Ehe ist eine öffentlich-rechtliche Sache. Es heißt ja, ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen. Also es war ein Schritt, bei dem das Umfeld involviert war. Es sollte öffentlich passieren und rechtlich verbindlich sein, sodass klar ist, okay, dieser Mann gehört nicht mehr zuallererst zu seinen Eltern, sondern zu seiner Frau. Und dann hängt es nur daran, was das Umfeld, was eine Gemeinschaft als diesen rechtlich verbindlichen Schritt anerkennt. Früher in den Jahren nach Adam und Eva hat man lange als Clan, als Großfamilie zusammengelebt. Und wenn man da geheiratet hat, hat es gereicht, wenn man ein paar Meter weiter sein neues Zelt oder sein neues Haus aufschlägt. Wahrscheinlich gab es auch da schon irgendwelche Zeremonien, wodurch der Gesellschaft kommuniziert wurde, so ab jetzt leben wir beide unwiderruflich verbindlich zusammen. Bei uns heute ist es das Standesamt. Da wird für unsere Gesellschaft, in der wir leben, der rechtliche Rahmen festgelegt. Diese Menschen gehen eine Eheverbindung ein, die nicht einfach wieder aufgelöst werden kann. Das Zweite, die Ehe ist lebenslang. Das wird deutlich annehmen und der Mann wird an seiner Frau hängen. Das Wort anhängen meint ein festes Anhängen, eine Verbindung, die nicht ohne Schaden wieder gelöst werden kann, ein Drankleben, wie zwei Papiere, die man fest aneinander klebt. Kann man nicht mehr lösen, ohne dass bei beidem ganz viel kaputt geht. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Die Scheidung ist nur eine Notordnung. Die Scheidung war nie Teil des ursprünglichen Plans. Die Ehe ist gedacht und angelegt für das ganze Leben. Das Dritte, zu einer Ehe gehören immer ein Mann und eine Frau. Auch das wird im Text deutlich. Ein Mann wird die Eltern verlassen und an seiner Frau hängen. Also ein Mann und eine Frau. Eine homosexuelle Verbindung, Mann-Mann und Frau-Frau, ist nach Gottes Definition keine Ehe. Und dann das Vierte, in der Ehe besteht exklusive Sexualität. Das heißt, die Eheleute sind sich exklusiv sexuell vorbehalten. Sie sind sich gegenseitig geschenkt und niemandem sonst. Die zwei werden ein Fleisch sein, heißt es. Sie sind sexuell vereinigt, andere sexuelle Verbindungen soll es nicht geben. Jeder Sex außerhalb dieser Eheverbindung bricht dieses Einfleischsein, es bricht die Ehe. Also diese vier Dinge müssen da sein, damit man im Sinne Gottes von einer Ehe sprechen kann. Was machen wir jetzt damit? Zuallererst es selbst so leben. Gott um Gnade bitten, es so leben zu dürfen und das auch für andere beten. Und was wir dann auch tun können, ist, anderen dabei helfen, eine Ehe immer nur mit diesen vier Dingen einzugehen und in einer bestehenden Ehe an diesen vier Dingen festzuhalten. Wenn in den Ehen keine Treue, kein Vertrauen und keine Sicherheit herrscht, wird es das meistens auch in anderen Beziehungen nicht. So wie es den Ehen geht, so geht es auch einer Gemeinschaft, ob uns als Gemeinde oder uns als ganzer Gesellschaft. Und in unserer Gesellschaft wählt man für das engste und grundlegendste Zusammenleben immer mehr einen anderen Kurs als diese vier Dinge. Wie wir damit umgehen, ist nochmal eine größere und komplexere Sache. Hier schauen wir jetzt noch auf eine zweite Sache im Text. Denn Paulus sagt, diese Institution Ehe ist ein Geheimnis. Und zwar ein großes Geheimnis. Und er deutet es auf Christus und die Gemeinde. Also in der Ehe stecken Dinge, die geheimnisvoll bleiben. In der Ehe gibt es ein Leben lang viel zu entdecken und zu lernen, ohne dass man je alles gelernt hat. Das Geheimnis der Ehe ist groß. Es gibt ganz viel, was man dazu sagen kann und dazu sagen müsste. Eine Predigt reicht dafür nicht aus und auch keine ganze Predigtreihe. Und Paulus sagt, bei allem, was die Ehe ist und bietet, ich deute die Ehe auf die Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Also Paulus glaubt, die Ehe verweist über sich hinaus. Es geht in der Ehe nicht um die Ehe selbst, nicht um das Glück der Ehepartner. Nein, die Ehe ist ein Hinweis, ein Zeigefinger in Richtung Evangelium, zu dem, wer Jesus ist, was er getan hat und welche Beziehung er zur Gemeinde eingegangen ist. Und das merken wir auch, wenn wir lesen, was Paulus davor geschrieben hat. Da sagt er immer, Mann und Frau sollen sich so zueinander verhalten, wie sich Jesus und Gemeinde zueinander verhalten. Wie Jesus die Gemeinde liebt und sich selbst für sie komplett hingegeben hat, so sollen die Männer ihre Frauen lieben. Sich ihnen hingeben, sich voll und ganz für sie einsetzen, für sie Verantwortung übernehmen, liebevoll und fürsorglich, wie Christus. Und wie die Gemeinde Jesus folgt, so sollen die Frauen ihren Männern folgen, sie respektieren und akzeptieren, sich seiner Führung unterordnen, wie die Gemeinde sich Jesus unterordnet. Und dann stehen in der Ehe beide vor einer riesen Herausforderung. Der Mann hat ein unerreichbares Vorbild vor sich, Jesus. Der legt die Latte einfach so unerreichbar hoch. Bei der Frau, die soll sich an der Gemeinde orientieren. Könnte man jetzt denken, da liegt die Latte nicht so weit oben. Aber was ist da das Herausfordernde? Für die Frau ist das Herausfordernde, sich einem Mann unterzuordnen. Und er sagt das Wort Gottes, sich einem Mann unterzuordnen, ihrem Mann unterzuordnen, der sie nicht so liebt, wie Jesus die Gemeinde liebt. Was ist da jetzt schwerer? Wie Jesus lieben? Oder sich jemandem unterordnen, der nicht so liebt, wie Jesus liebt? Und da kann man jetzt wettstreiten und sagen, boah, schau mal, wie schwer ich es habe. Oder man ist umso geduldiger miteinander und weiß, dass der andere das auch nur Stück für Stück lernen kann. Und man zusammen weiß, auch das, was hier steht, wir sollen es zusammen machen. Das zusammen lernen, zusammen Gott verherrlichen, zusammen ihn um Gnade bitten und sich dann gebrauchen lassen, dem anderen zu helfen, immer mehr der zu werden, der er sein soll. In diesem Lebensbereich und in allen anderen Lebensbereichen. Die Ehe ist kein Selbstzweck und sie ist nicht dafür da, dass du glücklich wirst. Die Ehe soll etwas vom Evangelium zeigen, von Gottes Liebe und davon, wie lohnenswert es ist, sich unterzuordnen. Es lohnt sich, sich unter Gott unterzuordnen. Das kann die Frau zeigen. Suchst du in der Ehe das, was nur Gott dir sein kann, du wirst enttäuscht werden. Willst du Gott und willst du in allem seinen Willen tun, in der Ehe oder im Singlesein, dann wirst du belohnt werden. Spätestens in der Ewigkeit, bruchstückhaft auch schon im Hier und Jetzt, mit Zufriedenheit, Dankbarkeit und Wachstum im Glauben und der Heiligung, wenn du in allem Gott willst und seinen Willen tun möchtest. Und dann lohnt sich Ehe. Auch wenn uns der andere manchmal ein Rätsel bleibt, ein Geheimnis. So ist Ehe. Ehe ist komplex bis zum Gehtnichtmehr. Ehe ist Arbeit, aber es lohnt sich. Deshalb investiere in den anderen, verbring Zeit zusammen, hinterfrag nicht nachträglich deine Entscheidung für den anderen und schau nicht, wie sich der andere verändern soll, dass er deinen Wünschen entspricht. Versuch den anderen für Gottes Vorstellungen zu gewinnen, ihn dazu anzureizen und lebe dabei selbst mit deinem Gott. Die Ehe verweist uns auf etwas Höheres. Sie ist ein Geheimnis. Das war unser zweiter Punkt. Und dieses Geheimnis verweist uns auf Gott. Und damit machen wir noch einen letzten Punkt. Gottes zukünftige Ehe. Weil die Bibel gebraucht dieses Bild immer wieder. Die Ehe ist ein Bild für Gott. Gott als Bräutigam, der uns, sein Volk, so sehr liebt wie seine einzige und wunderschöne Frau, die wir eigentlich nicht sind. Zum Beispiel im Propheten Jesaja gebraucht er dieses Bild. Jesaja spricht über das zukünftige Jerusalem, wo jeder, der Jesus hat, dazugehört. Und dann sagt er in Jesaja 62, Vers 5, und wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Jetzt denk mal dran, als du mal verliebt warst. Oder als du jemanden heiraten wolltest oder als du geheiratet hast. Also da ist ein Mann, der es kaum erwarten kann, seine Frau zu heiraten, sie für immer bei sich zu haben und vor Leidenschaft und Zuneigung nicht genug von ihr bekommen kann. Gott selbst wählt diesen Vergleich, um zu beschreiben, wie er zu uns steht, mit allem, was da an Gefühlen und Leidenschaften drinsteckt. Und ich möchte von niemandem heute Morgen das Schamgefühl verletzen. Aber ich will auch nicht, dass wir Texte aus der Bibel ausblenden. Weil da geht Gott sogar so weit, dass er die Sprache von Sexualität benutzt, um seine Beziehung zu seinem Volk zu beschreiben. In Hesekiel 16 wird beschrieben, wie Gott wieder als Bräutigam zu seiner Braut steht. Und dann heißt es in den Versen 7 und 8, und du wuchstest heran und wurdest groß und du gelangtest zu höchster Anmut. Die Brüste rundeten sich und dein Haar wuchs reichlich, aber du warst nackt und bloß. Und ich ging wieder an dir vorüber und sah dich und siehe, deine Zeit war da, die Zeit der Liebe. Und ich breitete meinen Gewandzipfel über dich aus und bedeckte deine Blöße. Und ich schwor dir und trat in einen Bund mit dir, spricht der Herr, Herr. Und du wurdest mein. Also die Schönheit einer Frau wird beschrieben. Und wie der Mann sie sieht und erkennt, dass sie in einem heiratsfähigen Alter ist. Und er sie auf die nobelste Art zu sich nimmt. Und sie ganz sein wird. Und ich weiß nicht, wie ich das richtig beschreiben soll. Ich habe lange gerungen bei der Vorbereitung. Aber es klingt hier einfach nicht danach, als wären die zwei Menschen bei dem, was sie hier miteinander leben, völlig kalt füreinander geblieben. Und so, als wäre das nur eine Zweckehe oder eine platonische Freundschaft. Es wird ja auch nicht übertrieben ausgebreitet. Aber diese Situation, die hier beschrieben wird, die kann, glaube ich, nicht passieren ohne Gefühle und Leidenschaften, die man sehr stark in bestimmten Regionen des Körpers spürt. Und Gott hat uns ausgestattet mit diesen Gefühlen. Und jetzt benutzt er selbst diesen Vergleich, um zu beschreiben, wie er zu seinem Volk steht. Er hätte auch nur das Bild von einem Vater zu seinem Sohn nehmen können. Aber er nimmt das Bild von einem Mann und einer Frau und sagt, so leidenschaftlich liebe ich euch. Und es ist so, als müssten wir auf unsere Sexualität schauen, beziehungsweise auf das Schöne von Sexualität, um zu verstehen, wie Gott uns liebt. Bei uns mischt sich so eine leidenschaftliche Liebe oft mit schlechten Dingen, weil der ein oder andere darunter gelitten hat, vielleicht auch immer noch darunter leidet. Es mischt sich mit schlechten Dingen, mit schlechten Gefühlen, mit schlechten Gewissen, weil wir auch für falsche Dinge Leidenschaft haben oder wir nicht Herr sind über unsere Begehren. Aber denk dir das mal weg. Bei Gott ist das nicht gemischt mit irgendwas Anrüchigem oder Schlechtem. Und er ist der Leidenschaft auch nicht ausgeliefert. Er entscheidet sich selbst dazu, in völliger Reinheit uns von ganzem Herzen und mit seinem ganzen Sein zu lieben. Er sehnt sich danach, uns Gutes zu tun, uns übersinnlich zu erfreuen und mit uns zusammen zu sein. Und wenn wir dann noch bedenken, das alles trotz unserer Sünde. Das sind die Texte der Bibel auch sehr drastisch. Das Volk Gottes ist seinem Gott gegenüber eine so dermaßen untreue Ehefrau. Und Gott liebt weiter. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn für uns gab, der für unsere Sünde gestorben ist. Und Jesus hat selbst so liebevoll gelebt, hat gesagt, ich bin dieser Bräutigam und ich will mit euch Gemeinschaft haben, mit euch essen, mit euch feiern, auf gute Art und Weise feiern. Deshalb kann ein Paulus der Gemeinde in Korinth Folgendes schreiben. 2. Korinther 11, Vers 2. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. All unsere Sehnsucht danach, geliebt zu werden, gekannt und angenommen zu werden, das wird dir keine Ehe geben können. Es verweist uns alle auf den einen, Jesus. Und diese vollkommene Vereinigung mit ihm, das steht noch aus. Paulus sagt, wir sind mit ihm verlobt. Die Hochzeit ist der Beginn der Ewigkeit, wenn uns ein überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit zuteil werden wird. Das beschreibt die Offenbarung als Hochzeit des Lammes Jesus und seiner Braut der Gemeinde, wo es heißt in Offenbarung 19, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und ein wenig später ist es dann soweit, Offenbarung 21, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und es kam einer von den sieben Engeln und redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Und das zeigt er ihm dann, Vers 10, und er führte mich im Geist hinweg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Also ihm soll die Braut gezeigt werden und was ihm dann gezeigt wird, ist die herrliche neue Stadt Jerusalem und ihre Bewohner, die Gemeinde. Wir werden dort mit Gott in ewiger Liebe zusammenleben, in ungetrübter Gemeinschaft mit dem Allmächtigen, in Ewigkeit ihn genießen können, den Schöpfer aller guten Gaben. Und wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Und er wird Freude daran haben, uns zu erfreuen. Das ist es, worauf die Ehe uns verweist. Worauf die Sehnsucht nach einer Ehe und die Sehnsucht in einer Ehe uns verweist. Ob verheiratet oder nicht, nur Jesus, nur Gott ist genug für dich. Er ist einen Bund eingegangen, nicht mit mehreren, sondern mit einer Braut, der Gemeinde. Und auch mit dir persönlich. Er überlässt dich nicht jemand anderen. Und er ist auch nicht zu beschäftigt mit sonst irgendwem, dass er nicht voll und ganz für dich da sein könnte. Ein Ehemann, wie er besser nicht sein könnte. Eine Beziehung, die intimer und befriedigender ist als alles, was du in der Ehe erleben kannst. Wenn du wählen müsstest, worauf wärst du eher bereit, für den Rest deines Lebens zu verzichten? Auf Gebet oder auf Sexualität? Ich kann mit Überzeugung, aber auch mit einem schweren Herzen sagen, ich würde Sexualität rauswählen. Was nicht heißt, dass man in der Ehe jedes Mal das Gebet der Sexualität vorziehen sollte. Es heißt nur, Gebet ist wichtiger und ist erfüllender als Sexualität. Wir sehnen uns nach Gott und seiner Liebe. Setz dich ihm aus. Warte auf das, was kommt. Wenn du dich nach einem Ehepartner sehnst oder danach, dass deine Ehe besser wird, du sehnst dich richtig. Geh damit zu Gott, lass ihn dich füllen. Und spätestens am Ende wird er diese, deine Sehnsucht erfüllen. Und dann wird es tatsächlich nichts mehr ausgemacht haben, wie lange und wie stark diese Sehnsucht hier nicht erfüllt war. Es wird einmal nicht nur nichts ausgemacht haben, sondern deine Freude an der intimen Beziehung zu Gott wird dadurch nur noch größer werden. 2. Korinther 4, Vers 17, denn das schnell vorübergehende Leicht unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Sein Leib, Jesu Leib, die Familie Gottes, die Gemeinde, ist die wahre Familie. Die Beziehung zu ihm ist die erfüllendste Beziehung und die Ehe ist ein wunderschöner Hinweis auf ihn selbst und die kommende Herrlichkeit. Amen. Und ich bitte noch um den Segen unseres Gottes für uns. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.